viele Mikroorganismen im Darm sind Helfer für unsere Gesundheit, vor allen Dingen im Stoffwechsel. Also sie stellen Vitamine für uns her. Sie sind vor allen Dingen wichtig für die Nahrungsverwertung. Also das, was wir essen, wird zum großen Teil von unseren Mikroorganismen sozusagen nochmal zerkleinert, weiterverwertet und unserem Körper erstmal zur Verfügung gestellt. Mhm. Genau. Und deshalb gibt es da einfach so viele, weil die da eine große Funktion sozusagen einnehmen.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.
Und ich bin Timo Teichler. Und seid ihr mit eurer Sitzung auf dem Klo immer zufrieden? Also ist das alles so, wie ihr euch das wünscht? Ich weiß, das Thema ist jetzt nicht gerade sexy, dieser Deep Talk. Aber wir gehen in dieser Folge deep, also tief unter die Haut, in den Darm. Wir reden über unser Mikrobiom. Mikrobiom beeinflusst nicht nur, wie gut wir Pommes, Möhren oder Gyros Pita vertragen, sondern macht noch viel mehr als Verdauen. Er hat nämlich Einfluss auf unsere Gesundheit, die Stimmung und unser Immunsystem. Was ist denn das eigentlich, dieses Mikrobiom? Wie kann ich das fördern, pflegen und merke ich auf dem Klo, ob es meinem Mikrobiom gut geht oder nicht? Das klären wir mit Dr. Patricia Mastius-Husmann, Leiterin Forschungsabteilung Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin am Evangelischen Klinikum Bethel. Wir sind da in einer speziellen Forschungsgruppe, kommen wir auf jeden Fall in dieser Folge noch drauf zu sprechen. Aber vorher, Mikrobiom, habe ich jetzt schon häufiger gehört. Aber gibt es da nur das eine Mikrobiom? Gibt es da mehrere von? Wie ist das so?
Genau, also es gibt das Mikrobiom, aber das ist ganz umfassend. Also das menschliche Mikrobiom, da bezeichnen wir quasi alle Mikroorganismen, die auf uns und vor allen Dingen auch in uns leben. Das können sein Bakterien, die man kennt, Pilze, Viren, andere Kleinstzeller, die wir einfach nicht sehen. Also unser ganzer Körper ist besiedelt mit Mikroorganismen, zum Beispiel auf der Haut, in der Mundhöhle, aber auch im Körper. Und da ist sozusagen der prominenteste Ort der Darm, wo viele bestimmt auch schon mal davon gehört haben, zur Darmgesundheit, dass man dazu beitragen kann, dass sozusagen die Mikroorganismen im Darm gesund bleiben. Da gibt es auch vielfältigste Produkte ja auf dem Markt, wo man dann zum Beispiel, wenn man im Supermarkt ist, sieht, dass auf der Joghurtpackung steht, mit zusätzlichen Bakterien und so weiter. Da sind viele bestimmt schon einmal damit in Berührung gekommen. Ich vergleiche das immer so ein bisschen, das menschliche Mikrobiom wie einen Baum. Also man weiß ja, ein Baum ist auch bevölkert von vielen anderen Tieren. Die Vögel sitzen in der Baumkrone, irgendwelche Käfer sitzen an der Rinde. Und so ist das bei uns im Körper auch, dass sozusagen jede Körpernische und jede Körperregion sozusagen ihre eigene Besiedlung hat. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass die Bakterien, die auf dem Zahnfleisch sitzen, ganz andere sind als sozusagen die in der Backentasche sind. Und deshalb muss man da sehr differenzieren. Insgesamt, genau, kann man das Mikrobiom fühlen? Ich sage eigentlich nein. Also man fühlt die Mikroorganismen jetzt nicht, dass sie auf einem herumkrabbeln. Das würde man nicht merken. Aber so das allgemeine Wohlbefinden ist sicherlich damit verknüpft. Da kommen wir vielleicht auch noch im Weiteren darauf, was auch das Mikrobiom sozusagen auch mit unserer mentalen Gesundheit vielleicht zu tun haben könnte. Wie viele Mikroben bei uns wohnen, da ist es ein bisschen kontrovers diskutiert. Man kann sie schlecht in der Gesamtheit zählen. Was man ungefähr weiß, das sind zum Beispiel ungefähr 100 Billionen Darmmikroben, die alleine schon bei uns im Darm wohnen. Also das ist eine Zahl mit 12 Nullen, also sehr, sehr viel. Und dass man weiß, dass unser menschlicher Organismus eigentlich ein Superorganismus ist mit vielen weiteren Mitbewohnern. Also wir haben humane Gene, das sind ungefähr 22.000. Und man weiß, dass mikrobielle Gene unseres Körpers quasi nochmal das 30- bis 100-fache ausmachen können. Also vielleicht sogar mehr als unser menschliches Zutun sogar selbst. Und das ist sehr interessant. Und wie wir in dieser Symbiose leben mit unseren Mikroorganismen, damit beschäftige ich mich halt beruflich, vor allen Dingen im Kindesalter.
Ja. Aber es ist nicht so, was sagen, wegen Fühlen. Also man hat ja irgendwie, wenn man Bauchschmerzen hat, dann weiß man irgendwie, wo der Bauch sitzt, oder ich habe irgendwie Muskelschmerzen, dann spürt man das. Also das Mikrobiom an sich spüre ich jetzt dann nicht, sondern das wirkt dann eher auf mich, so verstehe ich.
Genau, das Mikrobiom, es steht in Wechselwirkung mit unserem Körper. Und natürlich zum Beispiel bei Bauchbeschwerden oder Darmbeschwerden können wir auch schon Rückschlüsse ziehen, dass vielleicht etwas mit dem Mikrobiom nicht stimmt. Genau.
Aber merke ich denn jetzt so, wie ich hier sitze, dass was mit meinem Biom nicht stimmt im Darm? Also woran mache ich fest, dass das irgendwie im Darm gerade nicht so rund läuft?
Also Verdauungsbeschwerden sind oft da, dass es über Bauchschmerzen geht, dass der Stuhlgang verändert ist, Durchfälle, aber auch Verstopfungen können Anzeichen sein. Da muss natürlich der Hausarzt oder die Hausärztin erstmal abklären, liegt da eine Erkrankung dahinter, was anderes, und dann gibt's dann eine Ausschlussdiagnostik. Aber es kommt immer mehr in den Fokus auch, dass man sich dann auch das anguckt, und dann würde ein Ernährungstherapeutiker oder eine Therapeutikerin auch dann vielleicht eine Ernährungsumstellung einmal ins Visier nehmen und dadurch dann natürlich auch das Mikrobiom sozusagen adressieren.
Sie haben jetzt gesagt, dass es im Darm am meisten davon gibt, weil da am meisten passiert, am Ende irgendwie alles zusammenkommt, oder warum ist das so der Place to be?
Ja, genau, also viele Mikroorganismen im Darm sind Helfer für unsere Gesundheit, vor allen Dingen im Stoffwechsel. Also sie stellen Vitamine für uns her, sie sind vor allen Dingen wichtig für die Nahrungsverwertung. Also das, was wir essen, wird zum großen Teil von unseren Mikroorganismen sozusagen nochmal zerkleinert, weiterverwertet und unserem Körper erstmal zur Verfügung gestellt. Mhm. Genau, und deshalb gibt es da einfach so viele, weil die da eine große Funktion sozusagen einnehmen.
Ja.
Weil es einfach so viele sind, weil die Ernährung wichtig ist und weil von dem Darm aus natürlich auch wieder Stoffe in unseren Körper über die Blutbahn gelangen. Mhm. Ja, also, und Körper versorgen.
Ja, und welche Wirkung hat das denn dann? Also was kann das beeinflussen? Also mein Wohlbefinden, ne?
Genau, also da gibt's vielfältige Wechselwirkungen, vor allen Dingen das Immunsystem. Also dass Stoffe aus dem Immunsystem jetzt neben der Versorgung mit Nährstoffen zur Aufrechterhaltung einfach unserer Körperfunktion, ist das Immunsystem ganz relevant. Also dass Stoffe hergestellt werden, die unser Immunsystem regulieren. Da gibt es die sogenannte Darmbarriere, und da sind Mikroorganismen daran beteiligt, diese Darmbarriere aufzubauen. Also die produzieren eine Schleimschicht, sage ich jetzt mal. Und je besser wir unsere Mikroorganismen füttern, umso besser ist diese Schleimschicht. Und so besser sind wir quasi auch in unser Immunsystem zum Beispiel von krankmachenden Keimen auch geschützt. Und wenn diese Schleimschicht zum Beispiel im Darm auch abnimmt, weil wir vielleicht unser Immunsystem oder beziehungsweise unsere Mikroorganismen durch eine unausgewogene Ernährung nicht gut pflegen, dann nimmt diese Schleimschicht ab und krankmachende Keime können zum Beispiel schneller eindringen in den Körper.
Und daraus können sich dann auch chronische Erkrankungen
entwickeln? Zum Beispiel entzündliche Erkrankungen, die darauf basieren, dass unser Darmmikrobiom, man nennt es dann, gestört ist oder in einer Dysbalance ist.
Und das kann ich aber auch wieder ändern, pflegen. Man kann das füttern, oder dass es sich gut anfühlt oder das Biom an sich zufrieden ist. Ist das so eine Bedürfnisbefriedigung dann für so ein Biom? Oder?
Also natürlich hat man Einflussnahme auf sein Mikrobiom. Generell als Erwachsener hat man ein Mikrobiom und Mikroorganismen im Körper, die schon ein stabiles Gleichgewicht ausgebildet haben. Also es ist so, dass das in der Kindheit sozusagen langsam anwächst und im Erwachsenenalter man gar nicht mehr so viele Veränderungen in seiner, sag ich mal, mikrobiellen Gemeinschaft im Körper erwartet. Also man hat so ein stabiles Gleichgewicht, und wichtig zu wissen ist auch noch, dass jeder Mensch einen einzigartigen Fingerabdruck sozusagen hat, der Mikroorganismen. Also sie haben ganz andere Mikroorganismen als ich, und man könnte anhand dieser Analysen, wenn man sich das angucken würde, auch den einzelnen Menschen voneinander unterscheiden. Und dann ist es wichtig zu wissen, natürlich hat man noch Einflussnahmen, dass man zum Beispiel sagt, natürlich spielt eine gesunde Ernährung eine große Rolle, um sein Mikrobiom sozusagen gut zu behandeln, sage ich mal, und die Mikroben zu füttern. Aber man hat sozusagen schon, und das ist gerade der Kern auch unserer Forschung in der Kinderklinik, einen Grundstein gelegt bekommen in der Kindheit. Und das ist ganz interessant, wie das zusammenhängt mit der Entstehung von Erkrankungen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Stellschrauben, dass zum Beispiel eine gute Ernährung, viel Bewegung, dabei hilft, ein gesundes Mikrobiom aufzubauen und Ungleichgewichte zum Beispiel zu vermeiden.
Sie haben jetzt auch gesagt, dass in manchen oder auf manchen Produkten im Supermarkt irgendwie steht, gut für das Mikrobiom. Also sind da welche Pilze drin, haben Sie gesagt? Oder?
Bakterien. Bakterienkulturen sind zugemischt. Die Mikrobiomforschung ist in den letzten Jahren sehr angewachsen. Also die Forschung hat immer mehr herausgefunden, wo gibt es Zusammenhänge zwischen Erkrankung und dem menschlichen Mikrobiom. Und vielfach hat man gesehen, dass zum Beispiel die veränderte Zusammensetzung oder eine geringere Vielfalt, man nennt das in der Wissenschaft Diversität, oft im Zusammenhang Zusammenhang steht mit Erkrankung. Und ja, dann hat natürlich sozusagen die Industrie da auch aufgesattelt auf diese Forschungsergebnisse. Und ja, es ist ein großer Markt geworden. Man nennt es Probiotika, also Zusatzstoffe. Das sind bakterielle Kulturen, die können wirklich noch lebende Kulturen sein oder auch ja, abgetötete Bakterien, die zugesetzt werden. Es ist umstritten, was das für eine Wirkung hat. Es ist eine große Menge, die man quasi mit solchen, sag mal, künstlichen Produkten zu sich nimmt. Und es ist keine natürliche Zusammensetzung. Natürlich kann es unterstützen, aber die Studienlage ist da sehr kontrovers.
Ja, wollte ich jetzt gerade fragen, ob das jetzt künstlich ist oder ob es darum geht, ich sage jetzt mal, ist eine Banane und das ist gut für deine, also das geht jetzt nicht um eine Bananen-, Orange- oder Nudelnprodukt, sondern es ist dann etwas wie eine Magnesiumtablette, die ich irgendwo auflöse, oder wie verstehe ich das? Ne?
Genau, also zum Beispiel bei den Zusätzen jetzt im Joghurt sind das wirklich Bakterienkulturen, die zugesetzt werden. Aber es gibt auch mittlerweile einen großen Markt wirklich für diese ja, Kulturen, bakterielle Kulturen in Kapselform, die dann wiederum im Darm sozusagen ihre Aktivität entfalten sollen. Da weiß man aber auch mittlerweile, dass es immer kurzfristige Effekte sind. Und wie gesagt, es gibt schon Mischungen sozusagen an Bakterien, die zugesetzt werden können, aber deren Wirkung ist umstritten. Also ich würde immer sagen, genau, eine gesunde Ernährung, ausgewogene Ernährung ist immer besser als sozusagen das künstliche Zuführen. Also so ist eigentlich auch die Studienlage. Wichtig zu wissen bei den Bakterien im Darm ist, dass sie vor allen Dingen Ballaststoffe brauchen. Und das ist eigentlich das, was man auch aus dieser klassischen Ernährungspyramide kennt. Ich habe gestern noch im Kinderbuch meiner Tochter gesehen, dass das schon etwas älter ist, dass es diese Ernährungspyramide, die gibt es ja schon seit jeher. Und eigentlich ist sie für die Mikroben eine gute Erklärung. Also viele Ballaststoffe zu essen, wo man weiß, dass diese Fasern sozusagen, die wir nicht verdauen können, aber das Futter ergibt sozusagen für unsere Mikroorganismen. Und die zersetzen das und bilden dadurch Stoffe, die unser Körper gar nicht herstellen kann. Und die sind halt essentiell, um zum Beispiel diese Darmschleimhaut aufzubauen, unserem Körper Stoffe zu geben, die er gar nicht herstellen kann, die wir aber essentiell brauchen. Von daher viele Ballaststoffe, wenig Fertigprodukte auch. Also man weiß mittlerweile, je prozessierter Lebensmittel sind, je mehr E-Nummern enthalten sind, Zusatzstoffe und so weiter, umso schlechter eigentlich für unser Darmmikrobiom.
Da reden wir dann aber auch von einer langfristigen Sache, wenn wir beim Thema Ernährung sind. Also wenn ich jetzt heute ein Fertiggericht esse, dann geht es mir ja nicht morgen direkt schlecht, ne? Also.
Genau. Also das ist so, dass auch Ernährungsweisen, also wenn man mal so einen Tag hat, wo man jetzt also schlemmt und zur Weihnachtszeit vielleicht jetzt ja auch nicht so ganz gesund ist, hat das keine großen Effekte. Also man muss schon wirklich eine langfristige Umstellung machen. Das geht auch dann in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich mich relativ ungesund ernährt habe und jetzt was ändern möchte, muss ich das auch wirklich als langfristiges Ziel setzen und das auch regelmäßig machen, weil sonst komme ich immer wieder in meinen Ursprungszustand zurück. Also das ist wirklich so, dass man das sieht, dass es eine langfristige Umstellung braucht, um auch sozusagen die Mikroorganismen dahin zu kriegen, dass sie langfristig sich sozusagen wohlfühlen und in einer anderen Gemeinschaft vielleicht dann wieder arbeiten.
Ja, also jetzt zum Jahreswechsel ist das ja auch, ernähre ich mich gesund, dann sind die Leute meist irgendwie eine Zeit lang motiviert, fühlen sich irgendwie besser und sagen, Mensch, merke ich jetzt schon. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch eine Auswirkung vom Biom sein kann. Und da muss man aber dranbleiben, weil sonst fällt man wieder ins Gyros-Peter-Loch, oder?
Ja, genau. Also das sind Effekte, das sieht man bei Ernährungsstudien und wo man dann das Mikrobiom analysiert hat, dass das ganz schnell wieder in den Ausgangszustand zurückfällt. Und die Umsetzung sozusagen ist aber gar nicht schwierig. Also wie ich vorhin gesagt habe, braucht es mehr Ballaststoffe, mehr unverarbeitete Nahrung. Also man sagt ganz konkret, wenn man morgens auf sein Müsli vielleicht noch einen Teelöffel oder einen Esslöffel Haferflocken mit drauf gibt, einfach als Ballaststoffe, ein paar Früchte mit dazu tut und vielleicht mal zwischendurch nicht den Schokoriegel isst, sondern ein paar Nüsse isst. Also es sind wirklich kleine Dinge, die man mit dazu tun kann zu seiner normalen, ausgewogenen Ernährung. Es ist jetzt keine super spezielle Ernährung, die man sozusagen machen muss. Also eigentlich ist es für jeden gut umsetzbar, wenn man die Hintergründe kennt. Also je mehr verarbeitet es ist, umso weniger haben die Bakterien zu tun und können quasi damit gar nichts mehr anfangen. Es gibt so ein schönes Beispiel, wenn man jetzt ein Glas Cola trinkt, hat das ja unwahrscheinlich viele Kalorien. Das wird aber alles sozusagen im Dünndarm schon absorbiert und steht im Körper quasi nur noch als Energieform Zucker und dann irgendwann als Fett zur Verfügung. Und die Mikroorganismen im Dickdarm sozusagen kriegen gar nichts davon ab. Wenn man jetzt einen Teller Nudeln isst, sei es jetzt normale Nudeln oder Vollkornnudeln, damit können die arbeiten und da können die dann auch wieder Stoffe produzieren. Also das ist wichtig, halt so ein bisschen zu wissen, dass man mit Hilfe von Ballaststoffen, also immer daran denken, was kann unser Körper Körper eigentlich nicht verdauen? Wozu brauche ich meine guten Helferchen im Bauch sozusagen? Die sozusagen auch zu pflegen und zu füttern.
Was mit Sport, Bewegung?
Bewegung ist absolut wichtig, auch für den Darm. Also ich glaube, das kennt jeder, wenn man viel sitzt, dass es träge wird, das Verdauungssystem träge wird. Und natürlich ist die Bewegung auch wichtig sozusagen, um da wieder den Schwung in den Darm zu kriegen und auch für die Mikroorganismen da sozusagen auch physische Bewegung zu haben, dass zum Beispiel Stoffwechselprodukte irgendwann auch transportiert werden können, auch einfach durch die physische Bewegung.
Ja, Sport, Bewegung, Ernährung, alles Dinge, bei denen euch die Heimatkrankenkasse auch unterstützt. Gibt da einige Angebote, zum Beispiel einen Online-Kurs zum Thema Ernährung. Das ist eine Zusatzleistung. Bei dem zertifizierten Kurs gibt es umfassende Infos, praktische Tipps und Rezepte, auch in Form von kleinen Kochvideos. Die kommen nicht von mir, sondern von Leuten, die sich damit auskennen. Ziel, ne, ausgewogene Ernährung, ganz individuell auf euch zugeschnitten. Infos findet ihr in der Caption, also in der Beschreibung zur Folge. Es kann jetzt ja aber auch sein, dass ich sage, mein Darmmikrobiom ist mir sowas von schnurzpiepegal. Online-Ernährungskurs brauche ich alles nicht. Ich komme schon klar. Welche Folgen hat das denn dann? Also bin ich dann mehr krank? Habe ich chronische Erkrankung? Wie weit geht das so?
Ja, es gibt immer mehr eine Zunahme auch von chronischen Erkrankungen. Also im Kindesbereich sind das mittlerweile 4 bis 6 Kinder. Das kommt natürlich auf das Erkrankungsbild drauf an, aber die eine chronische Erkrankung entwickeln. Im Erwachsenenbereich sagt man 30% der Bevölkerung haben chronische Erkrankungen. Das können vor allen Dingen Allergien sein, Asthma, Diabetes, Übergewicht. Da kennt man so die Klassiker und es ist quasi mittlerweile eine Epidemie geworden. Und wir sind dabei zu verstehen, was machen denn unsere Mikroorganismen sozusagen in diesem Zusammenhang mit der Entstehung von chronischen Erkrankungen. Und mittlerweile guckt man da halt auch auf diese funktionellen Aspekte, was stellen die denn her? Deshalb ist es wichtig, halt darauf zu achten, dass man zum Beispiel eine ausgewogene Ernährung pflegt und diese Vielfalt der Mikroorganismen halt im Darm fördert oder beibehält, dass es zu keinem Ungleichgewicht kommt.
Also gibt es jetzt die These, dass meine Asthmaerkrankung durch ein Ungleichgewicht des Biomes im Körper entstehen könnte, oder?
Genau, also es gibt verschiedenste...
Also jetzt ein Beispiel mit dem Asthma.
Ja, genau, es gibt verschiedenste Hypothesen. Ich habe ja erklärt, dass das Mikrobiom zwischen den Menschen sehr unterschiedlich ist. Deshalb ist es manchmal schwierig, sozusagen eine Gruppe von Erkrankten zu vergleichen mit einer Gruppe von Gesunden. Aber in der Tat ist es so, dass man da oft feststellen kann, dass zum Beispiel die Vielfalt der Mikroorganismen bei Erkrankten nicht gegeben ist. Also die Mikrobiota sozusagen, die Bakterien sind nicht so vielfältig bei Erkrankten, oft zum Beispiel Asthmatikern, Allergikern im Darm, wie bei Nichterkrankten. Da gibt es aber unterschiedliche Studienergebnisse. Die Historie dabei ist, dass man früher immer nur geschaut hat, mithilfe von genetischen Analysen, was gibt es für Mikroorganismen und in welcher Zusammensetzung sind sie da. Aber man hat weniger geschaut darauf, was machen die denn eigentlich? Und das ändert sich momentan so ein bisschen. Also der Goldstandard jetzt in der, man nennt das Mikrobiomanalytik in der Forschung, ist, dass man sozusagen beides anguckt. Also guckt, was ist da an Organismen, aber auch guckt, was machen die? Weil das ein oder andere Bakterium kann das Gleiche herstellen. Und dann ist es am Ende gar egal, ob ich jetzt Bakterium A oder Bakterium B habe. Wichtig ist, dass ich vielleicht diesen Stoff am Ende im Körper wiederfinde, der zum Beispiel für das Immunsystem gut ist und bei der Verdauung hilft und so weiter.
Aber wie kann ich mir das denn angucken? Also wie kann ich denn jetzt...
Bei den Mikrobiomanalysen für den Darm geht man vor allen Dingen über Stuhlanalysen. Also man sammelt quasi Stuhlproben von Patienten oder gesunden Kontrollgruppen und vergleicht diese dann. Man reinigt diese Stuhlproben auf und dann gibt es verschiedenste Labormethoden. Zum einen halt so genetische Analysen, wo man dann wirklich nach Genen sucht, mikrobieller Art, um diese Gemeinschaft zu klassifizieren. Oder wiederum nach Stoffwechselprodukten sucht, um dann auch funktionell zu gucken, was machen die denn eigentlich.
Aber mein Hausarzt wird jetzt wahrscheinlich erstmal wenig mit meinem Mikrobiom anfangen. Also der wird ja wahrscheinlich jetzt wenig machen und es untersuchen und sich angucken, ne? Das habe ich ja jetzt schon rausgehört.
Ja, also diesen Test sozusagen, dass zum Beispiel ein Hausarzt sich auch das Mikrobiom anschaut, wenn ein Patient jetzt kommt und sagt, ich habe Beschwerden, das gibt es eigentlich noch nicht als Standard. Das ist eine Entwicklung und auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Also diese Analysen erfolgen alle immer auf Basis von Forschungsprojekten, von Studien, die gemacht werden. Natürlich gibt es zum Beispiel besondere Erkrankungen, vor allen Dingen auch zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen, wo natürlich dann oft geguckt wird, stimmt da irgendwas nicht? Finden wir irgendwelche Keime, die da eigentlich nicht hingehören? Wie sieht diese Darmbarriere aus? Bei chronischen Erkrankungen ist das so, das ist gerade auch unser Forschungsfeld, dass viele Ursachen auch schon in der Kindheit liegen können. Also da ist es wichtig zu wissen, dass es in den ersten Lebensjahren quasi nach der Geburt entwickelt sich das Mikrobiom ganz rasch. Und wie ich berichtet habe, hat man irgendwann so ein stabiles Gleichgewicht. Und das korreliert mit der Entwicklung des Immunsystems. Also in den ersten Lebensjahren baut ein Kind quasi auch sein Immunsystem auf. Und man kann sich das ganz plastisch vorstellen, je mehr Mikroorganismen sozusagen ein Kind auch in seiner Kindheit in Kontakt kommt und frühen Lebensphase, umso besser eigentlich, weil umso vielfältiger dann ja auch die Mikroorganismen im und auf dem Körper sind. Und da gibt es verschiedenste Studien, die genau diesen Lebensabschnitt untersuchen, unsere Studien zum einen auch. Wichtig zu wissen und was eigentlich total verrückt ist, also viele Erkrankungen, die später erst im jugendlichen Erwachsenenalter auftauchen, chronische Erkrankungen, haben vielleicht schon ihren Ursprung in der Kindheit. Und man versucht mittlerweile so diese Verknüpfung herauszufinden.
Also Sie haben es auch gesagt, dass man ja jeder individuell ja sozusagen damit versorgt ist. Also dass jeder so einen genetischen Abdruck dann hat. Das ist wie so ein Starterpaket und daraus entwickelt sich das dann? Oder?
Ja genau, also die Mutter ist ein wichtiger Startpunkt so für unser Mikrobiom. Da kennt man viele Studien, die vergleichen zum Beispiel spontan geborene Kinder im Vergleich zu Kindern, die per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sind. Und da weiß man mittlerweile, dass die Mutter ein initialer Faktor sozusagen für die erste Besiedlung ist. Also ein Kind kommt relativ mikrobiell nackig auf die Welt, das weiß man, und dann wird der Körper immer mehr besiedelt. Und durch eine Spontangeburt erhält das Kind zum Beispiel ganz andere Mikroorganismen schon initial mit, als ein Kind, was per Kaiserschnitt geboren wird. Das kriegt vielleicht mehr Umweltkeime sozusagen initial mit. Aus dem Krankenhaus, vom Pflegepersonal, dann von der Mutter über das Hautmikrobiom, aber nicht vielleicht durch das vaginale oder Darmmikrobiom wie bei einer spontanen Geburt. Das sind zum Beispiel so ganz initiale Startpunkte, die schon anders sein können. Da vergleicht man auch, haben diese Kinder vielleicht später ein erhöhtes Allergierisiko, und guckt sich solche Dinge an. Also und dann geht es weiter mit der Entwicklung und wird ein Kind zum Beispiel gestillt? Wie lange erhält es Muttermilch oder erhält es quasi fertig hergestellte Nahrung? Wann ist die Beikosteinführung? Also so ganz viele kleine Stellschrauben oder auch die Umwelt der Kinder, wie sie aufwachsen. Wächst ein Kind zum Beispiel mit Haustieren auf oder mit vielen Geschwistern? Das können ganz viele Einflussfaktoren sein, die unser Mikrobiom beeinflussen und dann natürlich auch das beeinflussen, wie es dann nachher sozusagen in seinem stabilen Gleichgewicht sich befindet und in der Ausbildung. Also da zielt zum Beispiel unsere Forschung jetzt in der Kinderklinik drauf ab, genau diese initiale Phase zu beobachten.
Also ob jetzt, wenn ich auf natürlichen Wege auf die Welt komme und kommt meine Haut als Baby mit anderen Stellen der Mutter in Berührung, das wiederum hat dann Einfluss, also könnte ein Unterschied sein, ob ich jetzt per Kaiserschnitt oder vaginal auf die Welt komme?
Also das kann man sehen. Die Kinder sind absolut unterschiedlich in ihrer mikrobiellen Zusammensetzung.
Also weil dann der Hautkontakt ein anderer ist, weil das ändert sich ja, also...
Genau, aber die Kinder, die spontan geboren werden, die kriegen auch durch den Vorgang der Geburt andere Mikroorganismen der Mutter mit, sei es von der vaginalen Seite oder auch vom Darmmikrobiom. Mhm. Und man weiß aber mittlerweile auch, es ist jetzt auch nicht negativ, weil die Kinder auch aufholen. Irgendwann im Alter von 1 bis 2 Jahren nivelliert sich das, dann sieht man das gar nicht mehr so doll. Dann kommen es wieder auf andere Kriterien drauf an, wie ich eben sagte, wie wird ein Kind ernährt in der frühen Phase oder welchen Umweltkontakt hat es. Aber man sieht deutliche Unterschiede durch solche Einflussfaktoren auch schon, wie die Geburt.
Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dass es dann vielleicht der eine mehr Stresshormone kriegt als der andere, weil wenn Spontangeburt und Mama irgendwie gerade selbst völlig aufgelöst ist, dass das wiederum auswirkt, aber dass es jetzt nur darum geht, ob man, sage ich mal, oben oder unten rauskommt, also durch den Bauch oder durch die Vagina, das finde ich jetzt schon beeindruckend, dass das jetzt einen Einfluss haben soll.
Ja, also das sind sozusagen die ersten Mikroben, mit denen wir einfach in Kontakt treten. Genau, und dann geht es halt immer weiter. Dann geht es darum, wie wird ein Kind ernährt, wie wächst es auf, in welchen Umgebungen. Da gibt es ganz spannende Studien, die sozusagen unter dem Titel Hygienehypothese oder Bauernhofhypothese auch zum Beispiel Kinder verglichen haben, die auf dem Bauernhof aufwachsen oder unter ganz hygienischen Bedingungen. Und da sieht man auch große Unterschiede, dass die Kinder, die sozusagen in einer vielfältigen Umwelt aufwachsen, ein geringeres Allergierisiko haben oder auch ein geringeres Risiko an chronischen Erkrankungen Erkrankung später zu leiden. Mhm. Und das ist halt immer spannend, dass man weiß, dass das Immunsystem der Kinder sich halt in den ersten 1000 Lebenstagen sehr stark entwickelt und sich sozusagen formiert, lernt und man dann aber den Kontakt mit Mikroorganismen da sozusagen in den Zusammenhang bringt und die Auswirkungen aber erst ganz viel später im Leben sozusagen auch erst sichtbar werden können. Und wir zum Beispiel in der Kinderklinik haben aktuell in diesem Jahr eine Kindergesundheitsstudie gestartet, die kleinen Eulen, OWL, wo wir genau das untersuchen in einer sogenannten Neugeborenen-Kohorte. Also wir gucken quasi schon im letzten Schwangerschaftsdrittel uns das Mikrobiom an, der Mutter und dann ab Geburt der Kinder in einer ersten Studienphase jetzt bis zum Erreichen des Schuleintrittsalters und gucken dann genau, welches Kind entwickelt zum Beispiel eine Allergie, welches Kind entwickelt ein Übergewicht und wie sah das Mikrobiom vielleicht schon zu Geburt aus oder dann in den ersten Lebensmonaten.
Genau, wie muss ich mir das denn dann so vorstellen, wenn Sie das messen und vergleichen? Also kann man da irgendwie prozentual sehen, so und so viel Pilze von A, so und so viel Bakterien von B, so wie so eine Ampel und dann sieht man, wie sich das entwickelt oder eine Skala oder wie?
Ja, genau. Also das ist schon gar nicht schlecht beschrieben. Also wir analysieren viel über eine sogenannte Gensequenzierung. Also wir gucken uns an, sind bestimmte Bakterien oder Pilze oder Viren auch vorhanden? Und dann kann man sich genau diese Veränderung einer Zusammensetzung angucken. Genau, wie zum Beispiel so ein Tortendiagramm, wo man dann sieht, die Bakterien Gruppe A wird jetzt im ersten Lebensabschnitt sehr viel vertreten sein und dann zum Beispiel durch die Änderung der Ernährung, dass die Mutter zum Beispiel abstillt, verändert sich das und verschiebt sich das. Also dass dann quasi die feste Nahrung eingeführt wird, das führt dann wiederum dazu, dass im Darm andere Bakterien wieder übergeordnete Rolle spielen und eine andere Funktion übernehmen, wie zum Beispiel dann verzweigte Kohlenhydrate zu verwerten. Und dann sieht man das wirklich, dass sich da die Zusammensetzung ändert. Bis dann irgendwann ein stabiles Gleichgewicht entsteht und da weiß man auch noch gar nicht so genau, wann passiert das sozusagen. Was spielt auch noch die Jugend für eine Rolle? Und diese Faktoren interessieren uns.
Also gibt es denn dann überhaupt ein Level, nenne ich es jetzt mal, wo Sie sagen, das ist super? Mhm. Oder ist das, weil es halt unterschiedlich von Person zu Person ist, dass es gar nicht diesen Durchschnittsbiomwert, nenne ich es jetzt mal, gibt?
Also das perfekte Mikrobiom sozusagen. Nee, das gibt es nicht. Also jeder ist da wirklich verschieden und auch geprägt natürlich durch seine Umwelt und seine Familienmitglieder und so weiter. Je vielfältiger eigentlich, umso gesünder. Das kann man eigentlich so als Zusammenfassung sagen. Und man weiß leider auch genau mit der ansteigenden Zahl von chronischen Erkrankungen in der industriellen Welt, dass die Vielfalt abnimmt. Und wir haben zurzeit in der Kinderklinik ein Forschungsprojekt, das gefördert ist vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das zielt genau darauf ab, zu vergleichen sozusagen das Artensterben in unserer Umgebung. Das hat jeder bestimmt auch schon mal gehört, dass immer weniger Insekten fliegen und die Pflanzenvielfalt abnimmt. Aber dass das auch im Stillen in unserem Körper passieren kann. Also sozusagen ein leises Artensterben unserer zum Beispiel Darmmikroben. Und wie hängt das zusammen? Wir kriegen das gar nicht mit. Und wir sehen nur die steigende Zahl von chronischen Erkrankungen und merken so langsam, da gibt es Zusammenhänge mit dieser Darmmikrobiota und hoffentlich sind wir nicht zu spät, dass wir sozusagen dieses Artensterben nicht verpassen, auch versuchen, Strategien zu entwickeln. Wie können wir das fördern, dass zum Beispiel Kinder früh in ihrer Kindheit in Kontakt kommen, dass man Lebensweisen wieder anpasst, dass Kinder vielleicht nicht so viel im Kinderzimmer spielen, sondern auch wieder viel draußen spielen, dass vielleicht Spielplätze umgestaltet werden und so. Das hat so ganz weitreichende Effekte, wo man dann sozusagen ganzheitlich betrachtet, wie wachsen wir eigentlich auf als Kinder und was hat das damit zu tun, wie wir auch sozusagen von Mikroorganismen besiedelt werden. Irgendwo müssen die ja herkommen aus irgendeiner Umwelt.
Also ich fasse jetzt mal so für mich zusammen. Wir sind uns irgendwie studienmäßig einig, dass das Mikrobiom wichtig ist für unseren Körper, dass ich mich auch gerade gut und gesund ernähren sollte, aber welche Auswirkungen das langfristig hat und welchen Einfluss das genau auf unsere Gesundheit, auf chronische Krankheiten, da ist man sich jetzt noch nicht so sicher. Man weiß nur, das Mikrobiom ist gut.
Genau, also oder wichtig, sagen wir mal. Ja, also es gibt viele Assoziationen, sage ich jetzt mal, die man schon gefunden hat. Also wie gesagt, wenn man eine Gruppe von Erkrankten und eine Gruppe von gesunden Personen vergleicht, sieht man diese Unterschiede, zum Beispiel in der Vielfalt der Mikroorganismen. Und was man mittlerweile auch mehr versucht zu verstehen, ist, dieses Henne-Ei-Problem. Was war zuerst? Also habe ich zuerst ein gestörtes Mikrobiom, also ist da irgendwie ein Ungleichgewicht und daraus entwickelt sich eine Erkrankung? Oder ist zum Beispiel eine Erkrankung auch Ursache für zum Beispiel ein gestörtes Gleichgewicht in der Darmmikrobiota? Und das versucht man zum Beispiel mit, wie bei uns auch jetzt zum Beispiel mit Kohortenstudien, die man Langzeit beobachtet, herauszufinden, wo quasi jeder Patient oder jeder Teilnehmende seine eigene Verlaufskontrolle darstellt, weil ja das Mikrobiom so unterschiedlich ist. Also wenn wir jetzt die Kinder unserer Studie betrachten, die kleinen Eulen, dann können wir von Anfang an ja sehen, wie entwickelt sich das Mikrobiom, wo gibt es vielleicht Besonderheiten bei dem einen oder anderen Kind und wann tritt sozusagen eine Erkrankung vielleicht auf oder auch nicht, dass man das sozusagen zeitlich einordnen kann. Man weiß, dass es viele Zusammenhänge gibt. Genau, die Reihenfolge ist noch nicht so ganz klar. Wann hat was eine Auswirkung auf eine chronische Erkrankung und wann ist welcher Zeitpunkt wichtig? Mhm. Und die, wie ich das vorhin erwähnt habe, dieser funktionelle Aspekt, also dass man mittlerweile nicht nur guckt, was ist da an Mikroorganismen, muss das vielfältig sein oder ist das nicht vielfältig, sondern auch guckt, was machen die eigentlich in unserem Körper? Und das ist eigentlich das Essentielle. Also, dass man mittlerweile mehr versteht, aha, die produzieren diese und diese Stoffwechselprodukte, die braucht unser Körper für den Prozess XY. Das ist ganz essentiell. Und da setzt die Forschung jetzt gerade an. Und dann kann man ja auch später weiter gucken und sagen, okay, kann man vielleicht diese Stoffwechselprodukte vielleicht auch in Form von Therapeutika zuführen und so weiter oder weiter fördern, indem man spezielle Bakterien sozusagen auch fördert.
Was mache ich denn jetzt zusammenfassend? Also was tue ich, damit das meinem Darmmikrobiom gut geht?
Genau, da ist die Ernährungsweise natürlich, haben wir ja schon angesprochen, essentiell auf das Darmmikrobiom bezogen. Und wenn man so in einer gesamtheitlichen Betrachtung guckt, sollte man möglichst vielfältig leben. Also nicht nur bezogen auf die Ernährung vielfältig, sondern auch mit seiner Umwelt vielfältig. Also wenn man nochmal auf das Alter der Kinder guckt, sollten Kinder möglichst mit vielen Dingen in Kontakt kommen. Also da weiß man einfach mittlerweile, dass eine vielfältige Umwelt, wenn Kinder viel draußen spielen, auch mal in den Dreck fassen können, in Anführungsstrichen Dreck, in die Erde fassen können, dass da ja unzählige Mikroorganismen leben, die wiederum dadurch, dass die Kinder dann vielleicht mal auch in der Pause ein Butterbrot essen, ohne dass jetzt irgendwer mit einem Feuchttuch die Hände vorher sauber gemacht hat oder irgendwie desinfiziert hat, das wiederum in unseren Körper gelangt und dass vielleicht auch ein Sinneswandel stattfindet, dass Bakterien und Viren nicht immer nur als krankmachend empfunden werden, weil das ist eigentlich ganz wichtig zu sagen, noch 99%, sagt man ungefähr, unserer ganzen Bakterien und Viren und Pilze im Körper sind gut. Also die sind nicht schlecht. Und das sind unsere Freunde und helfen uns, gesund zu bleiben. Und genau, dass man da halt guckt, dass man sehr vielfältig bezogen auf Ernährung und aber auch die Umwelt lebt.
Jetzt ist unsere Kindheit ja schon ein bisschen länger her. Also wir können ja jetzt nicht mehr rückwirkend Einfluss drauf nehmen. Was mache ich denn jetzt im Erwachsenenalter? Ist jetzt so schon abgefahren von wegen, dein Startup-Paket ist schon verbraucht, du hast jetzt schon deinen Weg oder kann ich jetzt auch noch was tun?
Man kann natürlich was tun. Also man sieht zum Beispiel auch beim Hautmikrobiom, dass sich da auch viel ändern kann. Also in Bezug auf zum Beispiel zu häufiges Waschen der Hände, ne, sieht man das auch, dass man Mikrobiom oder die mikrobielle Schutzschicht der Haut natürlich auch zerstören kann, indem man ja zu viel macht einfach von Hygiene, Körperpflege. In der Zeit von Corona hat man das viel gemerkt, ne? Übermäßige Hygiene, was das dann auch mit dem Immunsystem macht, dass das Immunsystem einfach nicht trainiert wird, ne? Mit diesem Kontakt zur Umwelt. Genau, das sind so Dinge, die kann jeder in seinen Alltag einbauen, auch als Erwachsener.
Bezogen jetzt auf den Darm, esse ich aber dann weiter einfach ausgewogen und
gesund. Genau, ausgewogen und gesund und die Ballaststoffe sind halt ganz wichtig. Also das, was quasi Futter gibt und verwertet wird von den Mikroorganismen.
Und wann merke ich den Effekt dann?
Das merkt man nach Wochen. Also da merkt man das schon und das sieht man auch bei Studien, die zum Beispiel gucken, bei entzündlichen Darmerkrankungen gibt es zum Beispiel dieses Syndrom, das nennt sich Leaky Gut, also durchlässiger Darm, dass diese Darmbarriere einfach abgebaut ist und durchlässig ist dann auch für krankmachende Keime oder dass zum Beispiel Umwelteinflüsse in Kontakt treten mit der Darmbarriere und dem Immunsystem, die eigentlich gar nicht schädlich sind, die zum Beispiel dann zu Nahrungsmittelallergien führen. Und wenn man dann versucht, wieder das in ein Gleichgewicht zu bringen, sieht man auch, dass es Effekte hat, dass zum Beispiel diese Darmschleimschicht sich wieder aufbauen kann, ne? Durch eine entsprechende Ernährungstherapie.
Okay, also ich fasse jetzt für mich zusammen. Gyrosbeta muss ich jetzt nicht jeden Tag essen, sondern ernähre mich gesund, so wie man das ja eigentlich immer so tun sollte. Weiß jetzt aber auch, für was und für wen ich das tue, für mein Mikrobiom. Und sehe zu, dass meine Tochter zu Hause auch im Dreck spielt und viel Kontakt mit der Außenwelt hat, ob jetzt in Ernährungsform oder mit Haustieren, mit Menschen, wie auch immer. Ne?
Genau, also Vielfalt ist wichtig. Vielfalt in der Ernährung, Vielfalt in der Umgebung. Genau, mit der Natur wieder so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Weil vielleicht abschließend als Satz nochmal, wir sind halt über unsere Menschheitsentwicklung immer mit unseren Mikroben sozusagen in der Entwicklung gewesen und in einer Partnerschaft und Symbiose nennt man das. Und die Lebensform, die wir aktuell führen, gerade in den Industrieländern, ist halt ganz weit weg oft von dieser natürlichen Lebensform. Man weiß auch noch, eigene Großeltern haben wahrscheinlich noch ganz anders gelebt, als wir heute leben, sehr in den Gebäuden und in der Ernährungsform sehr anders. Und vielleicht da nochmal einen Blick drauf zu werfen, vielleicht mehr ursprünglicher zu leben und ja, mehr Natur, Umwelt und gesunde Ernährung, die natürlich auch wieder so die Vielfalt abdeckt, in seinen Lebensalltag zu kriegen, um einfach da ja, diesen Nutzen auch ja, wieder zu haben, sozusagen von dieser Partnerschaft mit den Mikroorganismen.
Mhm. Schönes Schlusswort, dann finde ich gut. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen
haben. Sehr gerne.
Ein Hinweis noch zum Schluss, wenn ihr sagt, Ernährung, Diät ist auch noch ein Thema für mich für 2025, dann empfehle ich euch noch Folge 38, gesund abnehmen für langfristigen Erfolg. Folge habe ich euch auch in der Beschreibung verlinkt. Wir hören uns.
Fitmacher, der Gesundheitspodcast der Heimatkrankenkasse.